Guten Abend, liebe KollegInnen. Ich freue mich sehr, Sie am 10. Januar 2024 zum ersten Mal in diesem neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Zuerst einmal wünsche ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich ein wunderbares neues Jahr. Möge es ein besonders gesundes, ein besonders erfolgreiches, ein besonders interessantes für Sie und Ihre Umgebung werden. Es ist sehr schön, dass Sie da sind. Wir haben einiges sehr Interessantes und Aufregendes vor uns in den nächsten ungefähr 45 Minuten. Wir werden uns nämlich mit dem Studiendekan und Studienprogrammleiter der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Professor Dr. Christian Koller, unterhalten können. Die Unterhaltung wird so wie in diesem Format üblich so laufen, dass Koller und ich uns primär unterhalten werden und die drei anderen Gesichter, die Sie da momentan sehen, die von Katrin Liko, von Anna Tauber und von Michael Bayer, die diejenigen von Ihnen, die diese Lehrveranstaltung besuchen, ja ohnehin schon aus der Lehrveranstaltung kennen. Die drei werden sich darum kümmern, dass Sie auch besonders gut hier zu Wort kommen, indem Sie die entsprechenden User-Feedbacks, die hereinkommen mögen, monitoren und am Ende auch dann in die Diskussion einbringen werden. Wenn Sie an dieser Veranstaltung partizipieren wollen, indem Sie Input liefern, dann haben Sie dafür zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, wenn Sie ein Student oder eine Studentin dieser Lehrveranstaltung sind, ist, dass Sie über das Student Response System der Uni Wien Fragen stellen. Da ist jetzt gerade ein QR-Code eingeblendet. Wenn Sie es live sehen, können Sie also über diesen Kanal mit uns interagieren. Wenn Sie den nicht verwenden wollen oder nicht verwenden können, dann ist die zweite Möglichkeit, die Ihnen zur Verfügung steht, einfach die YouTube-Kommentarfunktion. Und wie gesagt, beides wird gemonitort und beides wird am Ende auch umfassend beantwortet werden. Abgesehen davon werden wir aber natürlich auch eigenen Input liefern und das werden wir so tun, dass ich mit Professor Dr. Christian Koller wie üblich mich unterhalten werde. Und das Erste, was ich ihn gleich fragen werde, wird die Frage sein, wie man einen solchen Lebenslauf hinlegt, wie er ihn hingelegt hat und was man da tun muss und was man da getan haben muss. Wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell geht, dann können Sie auf der Website des Instituts für Zivilverfahrensrecht, falls Sie das jetzt hier gerade sehen und nicht hören, dann sehen Sie das auch eingeblendet, auf der Website des Instituts für Zivilverfahrensrecht einen Kurzlebenslauf von Professor Koller sehen. Und Sie können über die Website von Koller dann auch sein Publikationsverzeichnis sehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob viele von Ihnen, wenn Sie am Anfang des Studiums sind, sowas schon mal gesehen haben. Deswegen will ich das jetzt einmal hier so ganz kurz langsam runterscrollen. Also das ist das, was man, wenn man an der Uni Wien Professor für Zivilverfahrensrecht ist, sonst noch so tut, wenn man nicht gerade Studienprogrammleiter ist oder eine Lehrveranstaltung hält. Man schreibt und man schreibt im Fall von Koller eben auch ziemlich viel und publiziert das dann innerhalb und außerhalb juristischer Fachkreise. Wer sich dafür näher interessiert, wie gesagt, auch das ist wie üblich auf der Website des Instituts für Zivilverfahrensrecht verfügbar. Ich rede aber heute auch mit dem Zivilverfahrensrechtler Koller, aber vor allen Dingen rede ich mit dem Studiendekan und dem Studienprogrammleiter Koller. Aber wir werden natürlich auch über den Beruf reden. Also erste Frage deswegen, Christian, wie wird man Professor für Zivilverfahrensrecht und warum wird man das?
Ja, vielen Dank, lieber Nikolaus, zunächst für die Einladung in dieses schöne Format. Ein schöner Ausklang für den Tag und guten Abend auch meinerseits. Freut mich sehr, nicht nur im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, sondern auch im Asboni-Format dabei sein zu dürfen. Die Frage, wie wird man Professor für Zivilverfahrensrecht, ist wahrscheinlich für jeden Professor für Zivilverfahrensrecht sehr individuell zu beantworten. Bei mir persönlich, und ich kann nur meine persönliche Geschichte heute hier vorstellen, war das sehr zufällig, muss ich ehrlich sagen. Jetzt nicht nur das Fach, sondern auch der Weg in die Wissenschaft im Allgemeinen. Also ich habe dann am Ende meines Studiums, kurz nach dem Abschluss des Diplomstudiums, war ich auf der Suche nach einem Dissertationsthema. Also ich wusste schon, ich möchte zumindest mal wissenschaftlich arbeiten und eine Dissertation verfassen und wusste dann auch aus Anlass eines Praktikums, dass ich das im Bereich der Streitbeilegung machen möchte. Und es war dann für mich so ein schicksalshafter Moment eigentlich, am Williams UWIS International Commercial Arbitration Moot Court teilzunehmen, weil ich durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb nicht nur ein Dissertationsthema gefunden habe, das mich fasziniert hat, sondern gleichzeitig auch, wir haben relativ erfolgreich an diesem Wettbewerb teilgenommen, das mir auch die Tür eröffnet hat, eine Prädokstelle, eine Assistentenstelle an der Universität Wien zu erlangen. Und dort habe ich eigentlich dann diese Faszination fürs wissenschaftliche Arbeiten entdeckt. Und das, dieser Prozess des Schreibens ist zwar vielfach einer von Höhen und Tiefen geprägter Prozess, aber es hat mich gefesselt. Ich habe zwar auch in der Praxis gearbeitet, aber es hat mich dann die Wissenschaft einfach mehr angezogen. Ein Grund dafür war, dass ich den Problemen immer auf den Grund gehen wollte, ohne jetzt mir dabei auch monetäre Überlegungen stellen zu müssen. Also ohne überlegen zu müssen, ist es jetzt wirtschaftlich sinnvoll, diesem Problem auf den Grund zu gehen. Und um Professor für Zivilverfahrensrecht zu werden, musste ich dann eben im Anschluss an die Dissertation noch eine Habilitationsschrift verfassen. Das ist dann der zweite große Schritt quasi in diesem Prozess. Und dann muss man nicht nur viel Ausdauer, sondern in einer wissenschaftlichen Karriere muss man das so ehrlich und offen sagen, auch viel Glück haben, dass in dem Zeitpunkt, wo man dann fertig ist mit diesem Qualifikationsprozess, ja auch wirklich eine Stelle zur Verfügung ist, auf die man sich bewerben kann. In meinem Fall war das zunächst eine Stelle an der Universität Innsbruck. Und dann hatte ich gleich zweimal Glück, weil auch in Wien wieder eine Stelle frei wurde und ich dann die Möglichkeit hatte, 2020 wieder zurückzukehren. Das ist in a nutshell der Weg, den ich gehen durfte. Und jetzt höre ich dich nicht, Nikolaus.
Klassiker, weil ich vergessen habe, das Mikrofon wieder einzuschalten. Verzeihung. Was sind aus deiner Sicht jetzt so in der Mitte deiner Karriere stehend die Hauptvor- und Nachteile dieses Berufswegs?
Beginnen wir vielleicht mit dem Negativen, um das Positive dann hervorheben zu können. Was vielleicht der Nachteil zu einer wissenschaftlichen Karriere ist, ist, dass man sehr lang fast keine gute Planbarkeit hat. Ich glaube, man muss wissenschaftliche Karrieren unterteilen. Das Stadium, das noch sehr gut planbar ist, ist jenes der Dissertationsphase, diese Prädok-Stellen. Da hat man noch einen Zeitraum, den man sehr gut überblicken kann, den man auch sehr gut planen kann. Alles, was darüber hinausgeht, ist abseits der sogenannten Tenure-Track-Stellen, also Stellen, die schon von Anfang an zu einer Professur führen können und die jetzt vermehrt gefördert werden. Abgesehen von diesen Stellen weiß man sehr lange nicht, wo man letztendlich landet und muss daher auch sehr flexibel sein. Das kann aber gleichzeitig auch, und da komme ich schon zu den Vorteilen, was Positives sein, was Bereicherndes sein. Was meine ich mit Flexibilität? Bei mir war es nach der Dissertation so, dass ich zunächst mal ins Ausland gegangen bin, also 2 Jahre an der Universität Zürich tätig war, im Rahmen eines Drittmittelprojekts, eines Erwin Schrödinger Stipendiats. Aber das ist natürlich eine Flexibilität, die nicht jeder hat. Das ist, glaube ich, jetzt bei den Hürden schon etwas, was man berücksichtigen muss. Man muss ein Stück weit auch ein bisschen idealistisch veranlagt sein. Jetzt, wenn man das mit anderen juristischen Berufen vergleicht. Aber das, was man gewinnt, ist ungleich mehr. Also ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen, als jenen mit Studentinnen und Studenten arbeiten zu dürfen, hier einen bereichernden Austausch zu haben, aber gleichzeitig auch so einen facettenreichen Beruf zu haben. Also man hat ja nicht nur, wie du vorher ganz richtig angesprochen hast, diesen Bereich der Wissenschaft, wo man halt versucht, Probleme zu lösen, wo man sich zurückzieht und Dinge entwickelt, schreibt, sondern man hat diesen persönlichen Austausch mit Menschen auf verschiedenster Ebene, den ich für sehr bereichernd erachte. Und was einer der größten Vorteile dieses Berufes ist, finde ich, dass man ständig sich neue Problemfelder erschließen kann. Also man verfällt nicht in eine Routine, weil man sich ja ein Stück weit die Fragestellungen, die Aufgaben natürlich auch im Austausch mit der Rechtspraxis immer wieder neu stellt und daher überhaupt keine Langeweile aufkommen kann.
Wie sieht denn so ein durchschnittlicher Tag aus eines Universitätsprofessors? Wie würdest du das beschreiben? Was machen wir so an einem 0815-Mittwoch oder Donnerstag in einer 0815-Woche?
Ja, ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, ob wir im Semester sind oder man muss fast sagen, in den sogenannten Ferien. Also aus studentischer Perspektive konnte ich mir das auch nicht so recht vorstellen, was die Professoren eigentlich so und Professorinnen tagsüber alles machen. Aber ein Standardtag besteht aus einer Lehrveranstaltung, aus verschiedenen sonstigen Terminen, sei es mit Studentinnen und Studenten, sei es mit anderen Kollegen. Und die besonderen Momente sind eigentlich die oder die, auf die wir Professorinnen und Professoren am meisten uns freuen, sind wahrscheinlich die Momente der Stille, in denen man an sich über Dinge nachdenken kann. Und das ist unterm Semester eher spärlich gesät und daher denke ich, spreche ich auch für die meisten Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage, wir freuen uns auf die Ferien, nicht nur deshalb, um dort auch mal entspannen zu können, sondern vor allem auch, um Ruhe zu haben, über Probleme wirklich am Stück nachdenken zu können. Und das ist ja erforderlich, wenn man neue Erkenntnisse zutage fördern möchte.
Was sind denn so die Eigenschaften, die man aus deiner Sicht braucht, um ein guter Professor oder eine gute Professorin zu werden? Und wie erkennt man, ob man diese Eigenschaften hat, früh genug, wenn man diesen Weg gehen möchte?
Ja, also eine der Kerneigenschaften ist es, dass man sagt, man hat wirklich ein Bedürfnis danach und empfindet Befriedigung dabei, Probleme bis ins letzte Detail zu untersuchen. Also man braucht schon die Ausdauer, auch zu sagen, ich möchte ein Problem zu Ende denken können und ich habe auch den Atem, der erforderlich ist, um sich Problemen langfristig zu widmen. Das ist das, was ich ganz stark gemerkt habe, im Unterschied zur advokatorischen Tätigkeit, die auch sehr erfüllend sein kann, hat man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler weniger jetzt so kurzfristige Erfolge. Man hat jetzt, wenn man als Anwältin, Anwalt arbeitet, dann ist es ein Erfolgserlebnis, wenn man einen Schriftsatz fertiggestellt hat, wenn man ein Mandantengespräch absolviert hat. Man muss als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler auch in der Lage sein, über lange Strecken schlicht sich mit sich selbst, mit seinen Gedanken, mit einem Problem zu befassen. Natürlich auch im Austausch mit Kollegen, aber diese Ausdauer ist jetzt auf der wissenschaftlichen Komponente jedenfalls was man mitbringen muss. Man muss, denke ich, kommunikativ sein, kommunikativ jetzt im Verhältnis mit Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch im Verhältnis zu den Studierenden. Ich denke, das ist eine wichtige Kompetenz. Es schadet natürlich vor allem auch nicht, wenn man pädagogisch veranlagt ist, wenn man Spaß daran hat, Wissen zu vermitteln. Ich denke, die Lehre darf in diesem Berufsfeld nicht unterschätzt werden. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber auch ein Bestandteil, der sich gegenseitig mit der Wissenschaft ergänzt. Weil es ist ja unsere Aufgabe, jetzt Wissen und aktuelles Forschungspotenzial und Forschungsergebnisse zu transportieren. Deswegen ist auch dieser pädagogisch, es ist jetzt nicht die reine Rhetorik. Also natürlich ist Rhetorik jetzt, wenn man im Hörsaal sitzt, als Zuseher auch was eine Komponente ist, die ansprechend ist, aber gleichzeitig muss man auch sehr stark die Fähigkeit haben, Wissen zu vermitteln und das auch zu wollen. Und ich glaube, man muss auch flexibel sein, sich immer an neue Verhältnisse anzupassen. Und ich glaube, gerade was du im Bereich der Digitalisierung zeigst und auch das Projekt, an dem du mitgearbeitet hast, diesen Leitfaden für künstliche Intelligenz und der Einsatz künstlicher Intelligenz im Bereich der Lehre zu schaffen. Da sieht man eigentlich, wie herausfordernd und flexibel man in diesem Bereich sein muss.
Vielleicht von dort ausgehend magst du noch mal kurz beschreiben, Christian, wie man eigentlich ein Thema findet. Also von den vielen Publikationen, die du da verfasst hast, die sind ja aus ganz unterschiedlichen Literaturgenres. Wie kommt man da jeweils dazu und wie findet man dann, also im Grunde gilt das ja auch schon für unsere Studierenden, die müssen ja auch die eine oder andere Arbeit später mal schreiben, im Studium schon. Wie findet man das? Wie geht man vor oder wie gehst du vor? Was machst du da, um zu erkennen, was das Potenzial hat, dich auch in 3 Wochen noch zu interessieren und dann vielleicht auch die eine oder andere Leserin?
Also das ist sehr unterschiedlich. Oft kommen Denkanstöße aus der Judikatur, weil man ja in der Rechtspraxis Probleme sieht, an die man theoretisch vielleicht gar nicht denken würde. Also dieser befruchtende Austausch zwischen Lehre und Praxis ist auch ein großer Ideengeber für Publikationen. Entwicklungen im Bereich der Legistik ist natürlich im geltenden Recht auch ein großer Impulsgeber für Publikationen, wenn neue Gesetze entstehen, so wie wir es jetzt beispielsweise ganz spannend mitverfolgen können bei dieser Schaffung einer neuen Kapitalgesellschaft, der FlexCap, wie da jetzt die Probleme zunächst mal am Reißbrett diskutiert werden und dann man sicher auch in der Umsetzung der Praxis sehen wird, dass man vielleicht gar nicht alle Fragestellungen bedenken konnte. Und was für mich persönlich jetzt ein zusätzlicher Ideengeber oft auch ist, dass man Dinge hinterfragt, die lange Zeit so gedacht wurden und man sich die Frage stellt, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also ich bin bei vielen Publikationen auch darauf gekommen, dass es wirklich sehr spannend auch ist. Im Prozessrecht wird man das in der Form vielleicht gar nicht vermuten, aber wenn man sich so die Prozessrechtsentwicklung im 19. Jahrhundert ansieht, dann gibt es bestimmte Prinzipien, die uns heute ganz natürlich erscheinen. Aber die zu hinterfragen, warum hat sich das eigentlich so entwickelt und ist das was in der Zukunft auch so sein muss, das ist, glaube ich, auch was Wissenschaft ausmacht, dass man den Mut hat, auch kritisch Dinge zu hinterfragen, die lange nicht hinterfragt wurden.
Wenn jetzt jemand an sich diesen Mut vermutet und im ersten, zweiten, dritten, vierten Studienjahr meint, das in Angriff nehmen zu wollen, also eine akademische Karriere zumindest nicht von Anfang an ausschließen zu wollen, was würdest du dieser Person denn raten zu tun, schon während des Studiums, um die Chancen zu optimieren und auch um die eigene Qualifikation entsprechend zu optimieren?
Ja, ich denke, ein gutes Testfeld, um mal prüfen zu können, ob einem das überhaupt Spaß macht, dieses wissenschaftliche Arbeiten, sind sicher die Seminarbesuche und das Verfassen der Seminararbeiten. Da kann man schon ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln und generell kann man durch Seminare auch sehr viele Themengebiete kennenlernen, um das zu ergründen, ob man dafür einerseits Interesse, andererseits auch Talent hat. Dann denke ich, ist es mit Blick auf das Potenzial, dann später mal eine Predoc-Stelle für das Verfassen einer Dissertation zu bekommen, sicherlich förderlich, wenn man einen sehr guten Studienerfolg vorweisen kann, weil es nach wie vor natürlich ein Indikator ist, anhand dessen Leute dann auch für wissenschaftliche Stellen ausgesucht werden. Also Studienerfolg spielt sicher weiterhin eine wichtige Rolle in dem Bereich. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Man kann natürlich versuchen, Studienassistentenstellen zu bekommen. Das ist mal auch so eine erste Möglichkeit, den Universitätsbetrieb von innen kennenzulernen. Die gibt es natürlich jetzt, sind spärlich gesät. Ich habe mich in meiner Studienzeit, habe ich in der Form, glaube ich, noch nicht so vielen Leuten verraten, aber auch mal sehr erfolglos auf eine Studienassistentenstelle beworben, Und es hat trotzdem funktioniert dann später. Also das ist jetzt keine zwingendes Erfordernis, aber natürlich nützlich.
Okay, das wusste ich nicht. Ein schönes Detail. Fremdsprachen, Fragezeichen, Rhetorikkompetenz, Teamfähigkeit, Auslandserfahrung. Was davon, wann, wie wichtig?
Das sind gute Punkte und danke, dass du diese Frage so stellst. Ich denke, Fremdsprachenkompetenz und Auslandserfahrung zählen mittlerweile schon zum Standardrepertoire, muss man ehrlicherweise sagen. Und ist ja auch eine Horizonterweiterung. Also wenn ich zurückdenke, das Erasmus-Semester war für mich eines der schönsten Erlebnisse, allein aufgrund der Leute, die man kennenlernt, der anderen Universität, die man kennenlernt. Internationalität wird in den juristischen Berufen eine immer größere Rolle spielen. Also da bin ich ganz bei dir. Sprachen sind essentiell, wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Lingua Franca auch der Wissenschaft ist Englisch. Also dass man auf Englisch auch publizieren kann, dass man auf Englisch arbeiten kann auf einem juristisch hochstehenden Niveau, das ist gehört dazu, glaube ich, ja, das stimmt.
Würdest du vermuten, dass sich an diesen Anforderungen was verändert in den nächsten Jahren? Jetzt für unseren Beruf, also den des Hochschullehrers, der Hochschullehrerin im Besonderen, aber auch im Allgemeinen an juristische Berufe insgesamt, also Stichwort Digitalisierung und ihr Einfluss auf das Recht. Und wenn du da was vermuten würdest, dass sich was verändert, wie würdest du unseren jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, darauf zu reagieren, schon während ihres Studiums?
Ja, ich denke, dass die Entwicklung, die hier eingesetzt hat, sich fortsetzen wird und intensivieren wird. Und dass technisches Verständnis eigentlich in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, als es derzeit noch spielt. Und das wird unsere Berufsgruppe auch sehr stark erfassen. Also das, was wir jetzt sehen und das, was jetzt so in kleinen Schritten noch kommt, wird, glaube ich, immer mehr ausgebaut werden. Und deswegen denke ich, dass technisches Verständnis, sei es jetzt, dass man versteht, was Coding bedeutet, dass man irgendwie Legal Tech nicht nur in den Anwendungen versteht, sondern auch in den zugrunde liegenden Mechanismen, das wird sicher von Vorteil sein und auch unsere Berufsgruppe erfassen. Ja. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, glaube ich, sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein könnten und wird es so sein, dass ich glaube, die Verwendung dieser Tools und auch die Entwicklung, ich denke, wir dürfen auch nicht versäumen, hier an der Entwicklung mitzuwirken, weil ich glaube, dass diejenigen, die diese Tools entwickeln, letztlich auch sehr viel steuern werden. Und wie Google neu gekommen ist, konnte sich auch niemand vorstellen, dass das eine derartige Unterstützung ja auch für die Wissenschaft mittlerweile ist, was Recherche betrifft. Also ich habe viele historische Werke nur deswegen so leicht studieren können, weil Bibliotheken in Kooperation mit Google dazu übergegangen sind, einfach im Werke aus dem 19. Jahrhundert und zum Teil davor umfassend zu digitalisieren und in einer Volltext-Stichwort zugänglich zu machen. Und das ist aber jetzt gegen das Potenzial, das hier zur Verfügung steht, durch künstliche Intelligenz ein minimaler Schritt. Ja. Da denke ich mir auch bei den Sprachen, also mein Traum wäre, das ist ja diese Aussage von Wittgenstein, dass die Grenzen meiner Sprache jetzt im übertragenen Sinn sind die Grenzen meiner Welt. Und so ist es ja auch in der Wissenschaft. Also ich bereue es zum Beispiel, dass ich nicht Italienisch spreche, weil die italienische Prozessrechtsdogmatik ganz ausgeprägt ist. Und ich denke, da ist auch die künstliche Intelligenz ein Bereich oder eine Möglichkeit, dass ich sage, ich kann in Zukunft auch Texte übersetzen lassen, die mir sonst nicht zugänglich wären, und habe dadurch Zugriff auf noch viel umfassendere Quellen.
Das führt jetzt vielleicht recht direkt zu dem zweiten Aspekt, den ich gerne mit dir besprechen würde, Christian. Das ist deine Rolle als Studienprogrammleiter und als Studiendekan, weil sich diese Veränderungen ja irgendwann vielleicht auch im Studium niederschlagen werden. Wie wird man Studiendekan? Ich stelle dieselbe Frage wie vorher. Wie wird man also Studiendekan und Studienprogrammleiter und was tut man da eigentlich so den Tag lang?
Ja, wie wird man Studiendekan? Da gibt es eine in der Satzung vorgesehene Regelung, dass man vom Rektorat ernannt wird. Man muss natürlich sich zunächst zur Verfügung stellen, das überhaupt zu werden. Und die Frage, warum man das macht, ist in Anbetracht dessen, wie viel Zeit man dafür verwendet, eine durchaus berechtigte. Ich kann dir nur eine ganz persönliche Antwort darauf geben, die etwas banal klingen mag. Meine Motivation war, dass ich von der Universität Wien so viel Möglichkeiten erhalten habe, dass ich auch ein Stück zurückgeben möchte. Und ich denke, jede Verwaltungstätigkeit im weiteren Sinn ist ein Zurückgeben, weil man ja dadurch für die Institution was macht. Den Alltag eines Studienprogrammleiters kann man ganz schwer beschreiben, weil es so viele verschiedene Tätigkeiten sind. Oft ist es so, dass ich das Gefühl habe, nur zu reagieren. Einfach weil man so viele Anfragen, so viele Nachrichten bekommt, dass man sehr viel reagiert. Das ist die quasi klassische Verwaltungsarbeit, erstreckt sich jetzt von der Planung der Lehrveranstaltungen für das kommende Semester über Beschwerdemanagement, über Entscheidungen, über Anerkennung von Leistungen, die an anderen Universitäten erbracht werden, bis über ganz banales Überprüfen der Approbationsanträge. Also das ist jetzt so im Day-to-Day-Business sozusagen eine sehr breit gefächerte Palette an Tätigkeiten, die man hier vollzieht. Was das Spannendere oder noch Spannendere ist an dieser Tätigkeit, ist aber das gestaltende Element unter Anführungszeichen, dass man sagt, dass man sich gezielt überlegt, wo kann man Studienbedingungen verbessern, wo kann man Innovation in der Lehre reinbringen, wie kann man das incentivieren? Also das sind so die spannenden Fragen. Oder auch relativ banal, macht Sinn, Juridicum Merchandise zu kreieren? Ist auch eine Frage, die man sich als Studienprogrammleiter stellen kann, die mir allerdings sehr viel Spaß gemacht hat.
Und hat Sinn gemacht?
Und das weiß ich noch nicht. Ich habe die Verkaufszahlen noch nicht gesehen. Meine große Hoffnung war, dass vielleicht der ein oder die andere das als Weihnachtsgeschenk genützt hat. Aber ich bin gespannt.
Genau, also wenn Sie es noch nicht wissen, man kann das Juridicum auch tragen. Es gibt entsprechende Kleidungs- und sonstige Stücke, auf denen Juridicum draufsteht und auch die eine oder andere Reminiszenz an den Raum oder an die Räume, in denen man am Juridicum ist. Also das findet man im Webshop der Uni Wien und kann, wenn man möchte, das auch kaufen. Ja, Christian, eine Frage, die sich da ergibt natürlich ist, weil du sagst, man ist sehr stark reagierend unterwegs. Wenn du jetzt dein eigenes Studium vergleichst mit dem Studium unserer Studierenden heute, was hat sich denn verändert aus deiner Sicht? Was hat sich zum Guten, was hat sich zum weniger Guten verändert und was davon ist entstanden, weil der oder die Studiendekanin darauf einen Einfluss genommen hat und was ist eher nur ein Reagieren gewesen dann, also sozusagen von sich selbst heraus entstanden?
Was hat sich geändert? Also ich denke, was sich sehr stark geändert hat, sind die zunehmende Internationalisierung der Fächer. Also das war schon nochmal ein Schritt mehr im Vergleich zu meinem Studium. Das würde ich aber durchwegs als positiv wahrnehmen. Also dass hier auch was die Sprachenvielfalt betrifft, das Angebot des Juridikums noch viel größer geworden ist. Was eine einschneidende Maßnahme war, die gestalterischer Natur, war in den vergangenen Jahren, war sicher noch eine größere Flexibilisierung der Studienbedingungen, dass man dazu übergegangen ist zu sagen, man stellt es noch mehr ins Ermessen der Studentinnen und Studenten, was der Besuch von Lehrveranstaltungen betrifft. Also zu meiner Zeit waren noch sehr viele Übungen, sogenannte Pflichtübungen. Das ist ein Terminus, der heute ja nur mehr in der Steo-Phase zur Anwendung kommt. Ich ertappe mich heutzutage noch teilweise dazu, dass ich sage, ich gehe jetzt in die Pflichtübung, statt ich gehe in die Übung. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil Freiheit geht ja immer, wie auch im Juristischen, mit viel Verantwortung einher. Man ist also sehr stark eigenverantwortlich. Aber ich finde das gar nicht schlecht, sondern es ist natürlich, zeichnet ja auch ein Studium aus, dass Studentinnen und Studenten wissen, wie kann ich mich am besten für meine Prüfung vorbereiten. Ich denke, was die Herausforderung ist derzeit und auch für die kommenden Jahre sein wird, dass man herausfiltert, was sind die Inhalte, die Problemlöser der Zukunft kennen müssen, um als Juristinnen und Juristen tätig zu sein. Also wo kann man wirklich die Schwerpunkte in der Ausbildung setzen, dass man hier die idealen Absolventinnen und Absolventen hervorbringt. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, das ja auch sehr stark mit deinem Schwerpunkt im Bereich der Digitalisierung zusammenhängt. Man sagt, es wird in Zukunft nicht mehr das pure Wissen sein, ist es ja heutzutage auch schon nicht mehr das reine Wissen sein, das einen Anwendungsbereich am Markt findet, weil wir ja jetzt, was Wissen und Speicherung von Wissen betrifft, ja mit computerunterstützten Dingen gar nicht mithalten kann, sondern diese Kompetenz, Probleme zu erkennen, Probleme zu lösen, die, glaube ich, wird im Vordergrund stehen. Und da wird es unsere Aufgabe sein, Mittel und Wege zu finden, das bestmöglich zu unterrichten.
Wenn du jetzt sagst, unsere Aufgabe, ist natürlich die spannende Frage, die wessen Aufgabe genau? Ja? Ist das jetzt die Aufgabe jedes individuellen Hochschullehrers und jeder Hochschullehrerin, also so irgendwie innerhalb des Fächerkanons halt die Schwerpunkte selbst anders zu setzen oder anders zu gestalten? Oder ist das eine Aufgabe der Fächergruppen, also ist das Prozessrecht aufgerufen, darüber nachzudenken und das öffentliche Recht und so weiter? Oder ist es eine Aufgabe des ProfessorInnenkollegiums, also wir alle gemeinsam? Oder und wo, wann, wie kommen die Studierenden ins Spiel? Sind die überhaupt in der Lage zu wissen, was sie später wissen werden müssen, obwohl sie ja noch gar nicht wirklich fertig gelernt haben? Das hat alles jetzt eine juristische Komponente, diese Frage, aber es hat auch natürlich eine politische Komponente. Ich würde dich, wenn du Lust hast, einladen, beide Facetten zu beantworten.
Ja, also ich glaube, der Austausch mit den Studierenden ist da schon auch zentral. Wenngleich, was die Abgrenzung der Problembereiche betrifft und den Inhalt, ja schon die Freiheit der Lehre jetzt jedem Lehrenden es überlässt, hier Schwerpunkte zu setzen. Ich glaube dennoch, dass es sinnvoll ist, jetzt sich innerhalb der Fachgruppen abzusprechen, schon um die Anforderungen zu harmonisieren mit Blick auf die Prüfungen. Das trifft jetzt bisschen mehr den Prüfungsbetrieb als den Lehrbetrieb, aber der Lehrbetrieb muss natürlich auch auf den Prüfungsbetrieb abgestimmt sein. Und ich denke, dass das mal, was das Inhaltliche betrifft, was den Zugang betrifft und die Art der Wissensvermittlung betrifft, liegt es natürlich auch sehr stark in der Eigenverantwortung. Drum ist ja eine Universität nur so gut wie die Professorinnen und Professoren, die dort tätig sind. Aber der Austausch und das Voneinanderlernen ist auch unter den Professorinnen und Professoren wichtig. Und deswegen kann man das gar nicht eindimensional beantworten, denke ich, diese Frage, sondern wird der Austausch zwischen allen essentiell sein, auch auch im größeren Plenum der Professorinnen und Professoren.
Und wenn man jetzt als Student oder Studentin sich in dem Feld engagieren möchte, also weil man meint, dass man da was beibehalten möchte oder im Gegenteil was ändern möchte, wo könnte man denn das aus deiner Sicht am sinnvollsten tun? Geht man dann in die ÖH oder versucht man Studienassistentin zu werden oder beginnt man selbst irgendwie publizistisch tätig zu werden? Oder ist das eine Typfrage oder wie würdest du das anlegen, wenn du heute jung wärst und sagen würdest, du möchtest Einfluss nehmen auf das, wie dein Studium sich ausgestaltet und wie sich das der Nachfolgerinnen und Nachfolger ausgestaltet?
Ja, das Sprachrohr für die Studentinnen und Studenten ist natürlich die jeweils gewählte Fakultätsvertretung, mit der wir als Dekane-Team und ich im Speziellen als Vizedekan, Lehrer und Studienprogrammleiter sehr engem Austausch stehe, schon allein, um ein bisschen reinhören zu können, was sind denn die Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten. Gleichzeitig lade ich aber jeden, der eine Idee hat, auch herzlich ein, mir zu schreiben. Also das werde ich nicht müde zu betonen, dass hier eine Offenheit besteht. Und es gibt viele solche Projekte, die quasi bottom-up entstanden sind, also auch schon lang vor meiner Zeit, um Beispiele zu nennen, die Vienna Law Clinics sind auf eine Initiative von Studentinnen und Studenten zurückgegangen. Die umfassen ja derzeit den Bereich des Asylrechts und der Startups. Und erst im vergangenen Semester sind jetzt Studentinnen zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen auch im Bereich des Mietrechts eine Law Clinic machen. Können Sie uns dabei unterstützen? Also da besteht eine große Offenheit. Oder auch das Legal Literacy Project, also die Vermittlung von rechtlichem Wissen an Schülerinnen und Schüler, war auch eine Idee von Studierenden. Also ich glaube, man muss gar nicht irgendwie jetzt, wenn man möchte, ist es natürlich gut, wenn man sich engagieren möchte bei der Fakultätsvertretung oder auch als Studienassistent, das ist ein guter Weg, aber auch wenn man innovative Ideen hat, ist, glaube ich, die Fakultätsleitung immer offen dafür, auch als direkter Ansprechpartner.
Mhm. Gut, vielen, vielen lieben Dank, Christian. Ich glaube, eine letzte Frage muss ich dir noch stellen, die lautet, würdest du es wieder tun? Also würdest du wieder Jus studieren und würdest du wieder den Berufsweg an die Uni wählen oder würdest du irgendwas anders machen?
Also ich hoffe, dass das durchgedrungen ist. Ich würde es wieder machen. Es ist im Leben oft so, dass sich Wege nicht planen lassen, sondern ergeben. Und ich möchte jeden auffordern, den Mut zu haben, seinen eigenen Weg zu gehen, ohne jetzt sich ständig mit anderen zu vergleichen, weil jeder Weg ist so individuell. Auch dieser Druck, den sich manchmal die Studenten untereinander machen, zu sagen, ich muss unbedingt die Mindestzeit studieren, das ist das Einzige, was später zählt, das ist so nicht. Jeder hat seine individuellen Fähigkeiten und Talente und das Wichtigste im Leben ist, dass man herausfindet, wofür brenne ich wirklich, was bereitet mir wirklich Freude, was wirklich, will ich wirklich machen. Und ich habe das große Privileg und Glück, dass ich das gefunden habe. Und ich wünsche auch jedem Studenten und jeder Studentin, dass sie vergleichbare Motivation empfinden bei dem, was sie in Zukunft tun werden.
Wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Ohne das hier jetzt in eine Verkaufsshow umwandeln zu wollen, will ich doch darauf hinweisen, dass man eben unter Merchandising und Via.at all die wunderbaren T-Shirts und auch Hoodies und Taschen und so weiter finden kann, die das Juridikum an der einen oder anderen Stelle nennen. Also wer Lust hat, möge da draufschauen. Vielen Dank, lieber Christian. Ich muss jetzt und will jetzt noch die beiden anderen Kanäle abfragen, also Katrin, Anna und Michael wieder zurückholen in unseren Chat. Ich habe gesehen, dass auf YouTube nichts war, was gut ist. Wir haben also offensichtlich alle Fragen gleich behandelt. Wie sieht es denn mit dem SRS aus? War da eine Frage oder ein Kommentar, den wir reinholen sollten?
Ja, da gab es umso mehr. Und zwar würde ich sagen, wir haben schon beantwortet, was ein Studienprogrammleiter eigentlich so macht und was er gerne ändern will an der Fakultät. Sonst kam noch die Frage auf, welche positiven als auch negativen Entwicklungen Sie an der Fakultät in den letzten 20 Jahren seit Ihrer Studienzeit so erlebt haben oder beobachtet haben.
Es ist faszinierend, dass man immer auch über die negativen Dinge sprechen muss. Ich bin ein so positiv gestimmter Mensch, dass es mir fast schwerfällt, negative Dinge zu sehen. Und vielen Dank, lieber Nikolaus, für die Werbeeinschaltung. Dort gibt es natürlich auch die schicken Asboni-Pullover, wenn wir schon dabei sind, Werbung zu machen. Darf ich das gleich zurückgeben. Was hat sich positiv gewandelt an der Fakultät? Ich denke, besonders positiv hervorzuheben ist diese Internationalisierung, die stattgefunden hat, nicht nur was die Berufungspolitik betrifft, also die Professorinnen und Professoren, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, sondern auch was die Möglichkeiten betrifft, die Spezialisierungsmöglichkeiten. Ich denke, das ist ein Aspekt, in dem wir wirklich einzigartig sind, jetzt nicht nur in Österreich, sondern im deutschsprachigen Raum, was die Palette an Wahlfächern, die Ihnen zur Verfügung stehen, die wurde noch viel breiter ausgebaut als jetzt zu meiner Studienzeit und ist ein Alleinstellungsmerkmal und ein Angebot, das Sie sicher nützen sollten. Was hat sich negativ entwickelt? Die fällt mir eigentlich schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich jetzt nicht viele, viele negative Entwicklungen empfinde. Ich denke, dass es zum Teil an der Zeit ist, und das hängt ein bisschen zusammen mit dem, was ich eingangs gesagt habe, dass wir uns aus der Sicht der Prüfungskultur die Frage stellen müssen, wo wir die Schwerpunkte setzen, weil man als Professorin und Professor vielleicht manchmal ein bisschen aus dem Blickfeld verliert, wie breit das Fach wirklich geworden ist, gerade auch mit Blick auf Europäisierung und Internationalisierung des Rechts, dass wir uns verstärkt wieder darauf rückbesinnen müssen, was ist jetzt das essentielle Wissen im Rahmen der Prüfungen, was wollen wir wirklich abfragen.
Die Prüfungen wird es auch in der nächsten Frage gehen, und zwar, ob es Überlegungen gibt, die größeren Prüfungen des Studiums anders zu strukturieren, also quasi den Studienplan zu ändern.
Ja, also es gibt noch keine jetzt aktuellen und konkreten Pläne für eine Studienplanreform, die ich Ihnen da vorstellen könnte. Das ist noch nicht in Diskussion. Das ist eine schwierige Frage. Ist es sinnvoller, kleinere Prüfungen zu haben oder größere Prüfungen? Das ist eine Frage, die, glaube ich, mit jeder Studienplanreform neu diskutiert wird. Wenn Sie an die Anforderungen schauen, die dann später in der Praxis an Juristinnen und Juristen gestellt werden, muss man eigentlich sagen, geht eine Tendenz hin, eher das Wissen breitflächiger abzuprüfen. Wenn Sie an eine Rechtsanwaltsprüfung denken, wenn Sie an eine Richteramtsprüfung denken, da ist es auch so, dass Fächer kombiniert und breiter geprüft werden, als jetzt hier nur Stück für Stück das abzuprüfen. Also wenn es aktuelle Reformen gäbe, dann werden da natürlich auch die Studentinnen und Studenten durch die Vertretung eingebunden. Aber aktuell gibt's da keine Pläne.
Noch eine Frage, Anna?
Eine vorletzte Frage, jawohl. Heute haben wir einige gesammelt auf dem SOS. Und zwar, welche Entwicklung sehen, dass zunehmend Werbung oder auch die Angebote von Rechtskursen jetzt spezifisch für die STEOP-Phase zunehmen und verbunden damit, wie das mit dem Angebot der Uni sich verhält, quasi, ob es da mehr Angebot geben sollte.
Also das ist natürlich ein schwieriges Feld. Ich persönlich bin als Student nie in einen Rechtskurs gegangen und sehe aus universitärer Sicht auch keine Notwendigkeit, in einen Rechtskurs zu gehen. Warum? Weil das Angebot der Universität all das zur Verfügung stellt und auf höherem Niveau zur Verfügung stellt, als sie das in einem Rechtskurs lernen können. Wir haben jetzt gezielt, auch wenn Sie so die Lehrplanung der vergangenen Semester sich ansehen, gezielt dem Bedürfnis der Studentinnen und Studenten Rechnung getragen, durch Klausurenkurse noch besser auf die schriftlichen Prüfungen vorzubereiten. Also das ist ein Schritt, wo wir konkret Maßnahmen setzen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die Motivation, in einen Rechtskurs zu gehen, nie so ganz verstanden. Und führe das eher auf das gute Marketing der Rechtskurse zurück. Gerade in der Steop-Phase, weil die Frage auf die Steop-Phase sich bezogen hat, verstehe ich es am allerwenigsten. Weil in der Steop-Phase wird nicht nur durch Tutorien, sondern durch den Aufbau der Übungen und wie das abgestimmt ist und die Möglichkeit, Probeklausuren zu schreiben, so gut vorbereitet auf die Prüfung, dass es nicht notwendig ist, in einen Rechtskurs zu gehen. Und meine Hoffnung liegt ein Stück weit darin auch, dass das neue Mentoring-Programm, das vielleicht sich auch noch nicht so sehr herumgesprochen hat, aber das auch Unterstützung dabei bieten soll, in den Studienbetrieb zu finden, hier auch den Anfängerinnen und Anfängern ausreichend Unterstützung angedeihen lässt, damit hier nicht noch Geld ausgegeben werden muss für Vorbereitung, die an sich an der Uni hervorragend funktioniert.
Danke, Dankeschön. Anna. Eine Frage gibt es noch, glaube ich, ne? Ja.
Genau, eine letzte gibt es noch, und zwar, wie viel Sie sich eigentlich während des Studiums außer studienbezogenen Inhalten widmen konnten und ob Sie sich dem mehr widmen würden im Nachhinein. In Ihrer Studienzeit.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe während der Studienzeit zu wenig Zeit auf andere Dinge verwendet. Ich habe zwar bis Anfang des Studiums noch in einer Band gespielt, aber habe dann doch, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr, sehr viel Zeit einfach nur dem Studium gewidmet. Das weiß ich nicht, ob ich es jetzt anders machen würde, weil wenn man Feuer fängt für eine Materie, ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass man viel Zeit dafür aufwendet. Ich würde empfehlen, auch das ein oder andere nicht juristische Buch manchmal zu lesen, auch wenn man natürlich das Studium sehr viel liest, aber es kann eine große Bereicherung sein, so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich es so gemacht habe, weil ich denke, dass es ganz natürlich ist. Aber es schadet nicht, auch mal was anderes zu machen. Es schadet auch nicht, soziale Kontakte zu pflegen. Auch das ist sicher wichtig.
Jetzt habe ich noch zwei wichtige Fragen, Christian, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich das nicht gehört hätte. Erstens, welches Instrument? Und zweitens, gibt es irgendwas von dieser Band?
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch was auf Soundcloud gibt. Also ich habe E-Bass gespielt, eigentlich von 13 bis 22. Musikalisch hat sich das entwickelt von Hardrock bis Funk. Man würde es jetzt auch nicht mehr vermuten, wenn man sich so sieht, dass ich mit 16 Jahren noch so lange Haare hatte. Gibt es von der Band noch was? Also die Band hat Guanaco geheißen, mit K wie das Lama. Ich denke, es gibt noch das ein oder andere Lied da draußen. Wir haben an sich zwei CDs aufgenommen sogar, aber das war in einer Zeit vor der Digitalisierung, da ist das nicht alles so leicht auffindbar heutzutage. Ich glaube, es gibt auf FM4 gibt es ja noch ein Lied, das man sogar noch anhören kann. Ja.
Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist die perfekte Rechercheaufgabe für alle, die hier zuhören, ob sie diese Band und dieses Lied finden. Es ist zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar juristisch interessant, denke ich, das zu hören. Ja, Vielen, vielen lieben Dank, Christian, für dieses Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Mein Gesprächspartner noch einmal für die, die später eingestiegen sind, ist Professor Dr. Christian Koller gewesen. Herr Koller ist Professor für Zivilprozessrecht an der Uni Wien und im Übrigen ist er Studienprogrammleiter und Studiendekan an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich sehr, mit den Studierenden dieser Veranstaltung jetzt gleich in einen anderen Raum, nämlich auf Moodle zu gehen und dort den zweiten Teil des heutigen Abends mit Ihnen zu verbringen. Bei allen anderen verabschiede ich mich schon jetzt ganz herzlich mit dem Wunsch, dass wir miteinander in Verbindung bleiben, dass Sie interessiert bleiben mögen und im Übrigen, dass wir alle auch in 2024 so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald einmal. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.